Camilla Sohn, du bist Läuferin, Finanzexpertin und du bist da so mehr oder weniger reingestolpert. Wenn du heute nochmal loslaufen würdest, wie würdest du es machen? Hast du drei kurze Tipps ganz zu Beginn?
Wahrscheinlich würde ich mit kleinen Beträgen starten am Anfang. Nicht so, wie ich damals gemacht habe. Ich habe direkt echt einen großen Betrag investiert. Deswegen würde ich heute sagen, mit einem kleinen Betrag starten, das möglichst breit gestreut in ETFs investieren und da dann auch noch einen Sparplan einrichten, dass man da auch regelmäßig jeden Monat Geld investiert und zurücklegt.
Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats. Meine Vergangenheits-Andrea hätte sich dieses Buch gewünscht. Das heißt, dein erstes Mal Finanzen. Geldwissen für Anfänger. Von der bekannten Finfluencerin Kamin Wester. Camilla Sohn ist da. Hi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hey, danke für die Einladung.
Camilla, deine These ist ja auch, über Geld spricht man. Ich muss mal sagen, mein allererster Podcast vor Jahren, ne, war Sparfüchse sprechen. Und da habe ich auch rund um Finanzwissen mir ganz viel Infos geholt, weil ich habe es ja schon mal gerade gedroppt. Ich hatte gar keine Ahnung von Aktien, von Geldwissen, von gar nichts. Ich würde gerne erstmal ein bisschen launig in diese Folge von Campus Beats starten und über die absoluten Fails so ein bisschen auch sprechen. Ich würde auch meine preisgeben. Camilla, was ist so richtig schief gegangen bei dir am Anfang?
Also bei mir ist so einiges schiefgegangen. Ich habe am Anfang auch in Aktien investiert und habe dann einfach mal so irgendwo in einem Buch gelesen, ja, die Aktie soll gut sein oder schau dir die Alltagsaktien an und habe dann einfach wirklich blind investiert, ohne wirklich mir das Unternehmen richtig anzuschauen. Oder ja, hatte auch früher meine Finanzen nicht so richtig im Griff, wie man vielleicht denken würde. Ich habe viel Geld ausgegeben. Ich habe mir Käufe schön geredet. Ich habe am Anfang des Monats oft schon das ganze Geld ausgegeben und dachte mir am Ende des Monats nur, wo ist das bitte hingeflossen? Also da ist schon einiges an Fehlern passiert, aus denen ich aber auch dann gelernt habe.
Und du bist jetzt Ende 20. Du hast mittlerweile, also um mal kurz deine Story so ein bisschen zu erzählen, bevor ich zu meiner schlimmen Story, was das Geld angeht, komme. Du hast zum Abitur ein Aktiendepot von deinen Eltern bekommen. Du hast dann, ich glaube, das waren aktive Fonds, die dann da drin waren. Mittlerweile hast du all das verkauft und setzt nur auf ETFs und hast wirklich einen sechsstelligen Betrag schon zusammen. Ist das so richtig abgerissen, wenn ich das so formuliere?
Ja, genau. Also das Depot war auch zum 18. Geburtstag so der Startpunkt, warum ich dann mich mit meinen Finanzen beschäftigt habe. Ich muss dazu sagen, also wahrscheinlich hatten meine Eltern wirklich einfach einen guten Bankberater, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man seinem Kind ein Depot schenkt. Und das ist jetzt auch kein Depot in der Höhe, wie sich die meisten das jetzt vorstellen. Also es war wirklich ein kleiner Betrag, den meine Eltern da in die Hand genommen haben, für mich zurückgelegt haben, weil sie einfach selbst auch sehr sicherheitsbedürftige Menschen sind. Und bin ihnen da auch heute sehr dankbar, dass sie das getan haben und auch dann mir das mit 18 überreicht haben, weil ich mir auch vorstellen kann, dass vielleicht viele Eltern sich auch denken, boah, mit 18 dann schon so ein Depot, da weiß man ja auch einfach noch nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Und das war bei mir mit 18 auch so, dass ich das geschenkt bekommen habe und dachte einfach nur so, was ist denn ein Depot und was ist eine Aktie und was, ja, hatte da nicht so wirklich eine Vorstellung, was das alles bedeutet.
Voll. Bei mir war das so, ich habe auch einen Geldbetrag zum 18. Geburtstag bekommen, habe die Hälfte ausgegeben, habe aber dann auch so Quatsch gemacht wie die Riester, also wie Riestern, ja. Das ist für eine Freischaffende totaler Blödsinn. Vor allem hat mir der Bankberater damals nicht gesagt, dass ich auch regelmäßig dafür Formulare ausfüllen muss, um auch staatliches Geld zu erhalten. Das ganze Ding ist mir um die Ohren geflogen und ich habe echt viel Geld verloren. Das war für mich dann der Anstoß, in meiner Journalistenmanier dann halt einen Podcast zu starten und mir dazu Finanzwissen zu holen. Camilla, du bist das Ganze anders angegangen, Fragezeichen. Also wie bist du dann zu deinem Wissen gekommen, das du jetzt hast?
Also ja, mit 18 hatte ich, wie gesagt, auch noch nicht so viel Ahnung von Finanzen und habe mich dann wirklich eingelesen. Also ich habe dann so mein erstes Finanzbuch gelesen Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, so ein bisschen auch so dieses Mindset zu bekommen, was bedeutet überhaupt Vermögensaufbau, was sind Verbindlichkeiten, was sind Vermögenswerte und wie gehe ich richtig mit meinem Geld um. Und je mehr ich mich wirklich in das Thema reingefuchst habe, desto mehr Wissen habe ich auch angeeignet und habe dann mit der Zeit entschieden, nee, die aktiven Fonds, die da in meinem Depot sind, die sind nicht so gut. Die haben sehr hohe Gebühren und ich kenne einfach mittlerweile mit dem Wissen, was ich mir da angeeignet hatte, bessere Alternativen und habe dann eben angefangen, mein Geld umzuschichten, alle Positionen zu verkaufen. Auch am Anfang natürlich zum Entsetzen meiner Eltern, weil die sich
Ja.
wahrscheinlich einfach nur dachten, was macht sie da? Die hat doch noch keine Ahnung. Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt meine Eltern auch nicht fragen, weil die jetzt auch nicht unbedingt wussten, was ich da im Depot hatte.
Ja.
Also die konnten mir da auch nicht wirklich weiterhelfen. Ja, und habe dann das Depot nach meinen eigenen Vorstellungen umgebaut.
Du gibst jetzt zum Glück das Wissen weiter in einem Buch, das ich damals gerne gehabt hätte. Was würdest du denn sagen, woher weißt du, wie die 18-Jährigen heute ticken? Also warum weißt du, was sie wissen müssen?
Genau, das war mir auch ganz wichtig, dass ich eben auch mit meinem Buch jetzt das Wissen an alle Anfänger, aber auch schon an Fortgeschrittene gebe, die einfach so den Mut noch brauchen, das Selbstbewusstsein, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil viele eben dann sich doch nicht mit ihren Finanzen beschäftigen, weil sie vielleicht denken, sie haben nicht das nötige Wissen oder sie haben Angst, Fehler zu machen oder haben vielleicht nicht genug Geld. Und mit dem Buch möchte ich eben mit solchen Irrtümern aufräumen, dass man eben kein Finanzprofi sein muss, um seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, dass einfach jeder, wirklich jeder selbstständig seine Finanzen selbst managen kann. Ich möchte mit meinem Buch auch so ein bisschen meinen ersten Berührungspunkt, den ich mit Finanzen hatte, sei es das Depot, was ich geschenkt bekommen habe, aber auch mein erstes Finanzbuch, das möchte ich eben, dass mein Buch das ist. Wirklich ganz einfach formuliert, dass es wirklich jeder versteht, keine komplizierten Finanzbegriffe und auch so Checklisten, Übungen. Also es ist jetzt kein Buch, was man irgendwie liest, was ja bei vielen Ratgebern auch der Fall ist. Und bei meinem Buch ist es wirklich so, dass es total dazu einlädt, sich damit zu beschäftigen, die Übungen zu machen.
Also du gehst wirklich ans Eingemachte. Du fragst auch so Fragen wie wird in deiner Familie mit Geld umgegangen? Also das ist ja wirklich wie eine Art, das hat mich ein bisschen an Stefanie Stahl und die innere Kindarbeit auch schon fast erinnert. Wirklich, ne? Weil das so private Fragen auch waren, die man da durchgeht, die zum Denken anregen. Und für mich war das fast schon wie so eine Art Rechercheleitfaden auch. Wie kann ich weitermachen? Wie kann ich ganz persönlich daran gehen? Camilla, du hast angefangen irgendwann, jetzt sind irgendwie fast 10 Jahre vergangen. Bist du jetzt reich?
Also ich würde sagen, ich habe mir bestimmte Ziele gesetzt. Und einige von den Zielen habe ich eben auch schon erreicht, sei es eben das sechsstellige Depot aufzubauen oder jetzt auch dieses Jahr meine erste Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Und das zeigt mir nur, dass es wichtig ist, sich die Ziele einmal zu setzen, sich die Ziele auch richtig zu setzen, auf das ich auch im Buch eingehe. Also es bringt nichts, einfach Ziele im Kopf zu haben, sondern man muss schon wirklich auch die Ziele ganz genau formulieren, damit man sie erreicht. Und dann eben auch die Schritte tun, um diese Ziele zu erreichen. Und wie viele vielleicht nicht denken würden, aber man ist wirklich im Nachhinein, hat man mehr Vermögen aufgebaut, wenn man schon früher startet, aber dann auch wirklich nur mit 50 Euro, als wenn man erst später startet und dann direkt einen größeren Betrag investiert. Einfach
Das
weil es.
höre ich so oft, ne? Aber ich frage mich, wie viel Zeit brauche ich denn, um zu starten? Weißt du, also ich höre immer so, ja, 25 Euro im Monat oder sowas. Ja, schon klar. Aber wie viel Zeit braucht das, damit ich mein Finanzwissen so aufbauen kann, dass ich dann auch wirklich ein gutes Depot oder es muss ja nicht unbedingt in Aktien oder ETF irgendwie sein. Ja, es gibt ja verschiedene Wege. Wie viel Zeit muss ich da wirklich investieren?
Also ich würde sagen, Zeit, das Buch zu lesen, das ich
Ja.
geschrieben habe, weil das Buch wirklich alle Informationen gebündelt zusammenfasst. Und ich da wirklich ganz genau zeige, wie wählt man ETFs aus, auf welche Kriterien soll man da achten, welche Dokumente soll man sich anschauen, wie lege ich an der Börse los, worauf soll ich achten, was für Steuerthemen gibt es zu wissen. Also ja, natürlich sollte man ein bisschen Zeit mitbringen. Wichtig ist auch zu sagen, dass es auch ein kontinuierlicher Prozess ist. Also wenn man jetzt das Buch gelesen hat oder irgendwie Videos regelmäßig schaut, das ist jetzt kein Thema, was man dann weglegt, sondern zum Beispiel man sollte ja auch einmal im Jahr schauen, okay, wie ist denn so der Stand meines Depots und kann ich da Anpassungen vornehmen? Also das
Ja.
ist ein Learning by Doing und eben ein kontinuierlicher Prozess.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es aber so, dass wir alle auch schon merken, wir sind da ganz unterschiedlich geprägt, was das Geld angeht oder auch den Umgang mit Geld. Welche Prägung hat sich, also hast du denn bei dir festgestellt, kommt aus dir heraus oder aus deiner Familie vielleicht?
Also so Prägungen, wie auch Stefanie Stahl zum Beispiel bei Persönlichkeitsentwicklung, die gibt es ja auch bei Finanzthemen, das sogenannte Money Mindset. Und das habe ich bei mir, es hat ja jeder in uns drin, irgendwie, dass man so durch die Gesellschaft, durch die Kindheit geprägt wird, aber auch durch die Eltern, die einem negative Glaubenssätze mitgeben. Und bei mir war das schon auch viel durch meine Eltern. Ja, reiche Menschen sind irgendwie schlecht, es ist so
Ah,
ungleich
okay.
verteilt alles, du musst hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Also Geld wurde schon viel mit Negativem verbunden.
Gab es einen Moment, wo sich das bei dir gedreht hat? Also kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du da durchgegangen bist und gefühlt hast, nein, ich kann das auch anders machen und ich möchte das anders machen?
Der Moment war auf jeden Fall, als ich erkannt habe, dass Geld an sich jetzt nichts Positives oder Negatives ist und Geld die Menschheit auch nicht schlechter macht, sondern es immer einem selbst überlassen ist, wie man mit dem Geld umgeht. Und der Punkt, als ich das verstanden habe, dass es an der Person selbst liegt, wie sie mit dem Geld umgeht, ob sie es vielleicht für negative, Sachen einsetzt oder Gutes damit tut, das war so der Punkt, wo ich erkannt habe, Geld ist neutral und das Streben nach Geld ist aber auch nichts Schlechtes, weil oft ist es ja irgendwie so, ja, du musst dich entscheiden, jetzt zum Beispiel zwischen Gesundheit und Geld. Aber für mich war einfach der Moment, als ich erkannt habe, Geld erlaubt es mir auch, so diese Selbstbestimmung zu haben und mir auch Dinge leisten zu können, wenn ich zum Beispiel krank bin, dass ich mir dann die medizinische Hilfe leisten kann oder dass ich es mir vielleicht später erlauben kann, auch mal früher in Rente zu gehen oder meine Stunden runterzuschrauben. Also das Geld ermöglicht einem einfach sehr viel und es ist nicht verkehrt, nach Geld zu streben.
Beat on repeat.
Wenn ich jetzt noch ein junger Mensch bin, welche Fragen sollte ich mir in puncto Geld stellen? Gibt es da so zwei, drei, wo du dir auch immer wieder den Mund fusselig redest, weil das so wichtige, wichtige Dinge sind?
Ein Punkt auf jeden Fall, sich einen Überblick über seine Finanzen zu machen. Wie ist denn so der Umgang mit Geld? Also gibt man sein Geld jeden Monat aus oder weiß man überhaupt, wie viel man verdient? Weiß man überhaupt, wie viel man für bestimmte Ausgaben ausgibt? Dass man einfach sich mal, ja, so einen Überblick verschafft und sich dann auch überlegt, was sind so meine Glaubenssätze? Also da würde ich auch ganz früh schon anfangen und sich zu überlegen, wie wurde denn in meiner Kindheit über Geld gesprochen? Haben meine Eltern mit mir darüber gesprochen? Das merke ich auch immer auf Vorträgen, wie offen doch die junge Generation ist, darüber zu sprechen. Also ich hatte auch letztens einen Vortrag bei der Bundesbank und habe da auch die jungen Teilnehmer gefragt, wie wurde denn bei euch in der Kindheit darüber gesprochen? Was sind denn eure finanziellen Ziele? Und da wurde wirklich total offen auch über das Thema gesprochen. Das heißt, da ist schon irgendwo, also man merkt, es kommt immer mehr. Das Interesse ist da und das finde ich total positiv zu sehen. Also es gibt schon so einige Fragen, auf die gehe ich auch am Ende des Buchs ein, was so die typischen Irrtümer sind, die viele dann auch irgendwie haben. Man braucht total viel Geld, um mit dem Investieren zu starten oder auch so eine typische Frage, kann ich denn überhaupt reich werden mit ETFs oder kann ich durch Trading reich werden? Aber auch so Fragen wie, wo soll ich denn mein Depot eröffnen? Was ist denn da so der beste Anbieter? Wie starte ich? Sollte ich lieber einmalig investieren oder per Sparplan?
Sag mal, du hast ja eben auch so ein bisschen noch von dir erzählt und hast gesagt, du hast eigentlich ganz viel Geld irgendwie so rausgeschmissen, ne? Ist mir auch schon passiert. Also so dieses, das vor allem dieser Satz, das erste Gehalt, das gibt man komplett aus und so, ne? Genießen, genießen. Das hat ja dann auch was mit kauf dich glücklich zu tun, so nach dem Motto. Was machst du denn, wenn dieser Impuls dich überkommt und du bist vielleicht gerade, ne, du willst unbedingt etwas kaufen oder du möchtest gerne Geld ausgeben. Wie holst du dich da selber zurück oder gibst du dem auch mal nach?
Also in der heutigen Konsumgesellschaft finde ich es echt, man wird sehr oft dazu verleitet, gerade auf den sozialen Medien, diese Impulskäufe zu tätigen. Also auch Trends, die wahrscheinlich auch viele Jüngere kennen, wie Renn zu DM, um das und das zu kaufen. Das spielt ja quasi mit den Emotionen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch für sowas relativ anfällig. Und deswegen, was ich mir als Challenge auch regelmäßig setze, ist einen No-Buy-Monat zu machen, wo ich wirklich dann komplett auf bestimmte Sachen verzichte. Und da ich weiß, dass ich für Online-Shopping anfällig bin, mache ich das ganz gerne mit Online-Shopping, dass ich dann sage, 4 Wochen verzichte ich einfach komplett darauf und schaue mal, wie selbstdiszipliniert ich bin, dass ich das auch schaffe. Also Challenges helfen da auf jeden Fall auch mehr Geld zurückzulegen. Ich hatte auch in dem Buch, gehe ich auch auf 6 verschiedene Spar-Challenges ein, die man mal für sich ausprobieren kann, um mehr Geld im Alltag zurückzulegen.
Sehr schön. Okay. Magst du davon noch einen zweiten Tipp vielleicht verraten?
Also ein weiterer Tipp, den ich auch ganz gerne mache, ist zum Beispiel das Cost-per-Wear-Modell, dass ich, bevor ich etwas kaufe, mir vorher ausrechne, wie viel kostet das denn pro Tragen. Also wenn das jetzt zum Beispiel eine Winterjacke ist, die ich dann aber jeden Tag trage, dann ist der Cost-per-Wear wahrscheinlich nicht so hoch, aber wenn es dann ein Kleid ist für eine Hochzeit, das dann irgendwie 200 € kostet, aber ich das Kleid nur einmal anziehe, da ist das Kosten pro Tragen sehr hoch und das überlege ich mir. Bevor ich etwas kaufe, rechne ich mir das aus, wie oft werde ich das denn ungefähr tragen und das hilft mir auch, nachhaltiger einzukaufen.
Ich glaube, ich kann so ein bisschen rauslesen aus dem Buch und auch aus deinen Social-Media-Kanälen, dass du vielleicht auch mal gerne Geld ausgibst für so ein, zwei Sachen. Du hast das gerade schon mal erwähnt, dein Sport auch. Ist das das, wofür du gerne Geld ausgibst oder hast du einen anderen Guilty Pleasure?
Also für mich sind es tatsächlich Laufsachen, wo ich auch nicht zögere, wenn es um das Geld ausgeben geht, weil es ja Laufen mir einfach total viel gibt und das so eine Leidenschaft von mir ist. Und es ist ja auch immer so ein Denken, ja, sparen bedeutet Verzicht. Aber im Endeffekt ist Sparen eher, dass man Dinge für Dinge ausgibt, die einem wichtig sind und Dinge, die vielleicht einem nicht wichtig sind, dass man die reduziert oder eliminiert. Und ich habe erkannt, dass zum Beispiel Laufsachen, sei es neue Laufschuhe oder eine neue Jacke, dass mich das sehr motiviert, öfter laufen zu gehen und ich die Sachen auch trage. Und da spare ich persönlich jetzt nicht.
Ah, sehr schön. Dein Buch heißt Dein erstes Mal Finanzen, Geldwissen für Anfänger. Und damit das Buch in euren Händen sein kann, war ein Mann mit im Spiel. Das ist Patrick Ludwig aus dem Lektorat. Ich habe ihn mal mitgebracht im O-Ton. Camilla, sollen wir mal reinhören?
Sehr gerne. Ich bin gespannt.
Offbeat.
Bei diesem Buchprojekt durfte ich zum ersten Mal bei einem Fotoshooting für den Buchumschlag dabei sein. An einem wunderschönen Sommertag im Juli vergangenen Jahres haben wir uns mit einer Fotografin in Frankfurt getroffen. Frau Sohns Engelsgeduld hat mich stark beeindruckt. Trotz immer weiter steigender Temperaturen blieb sie völlig gelassen, probierte eine Pose nach der anderen aus, wechselte Mimik und Outfits mit unglaublicher Routine. Für mich ein spannendes Erlebnis mit einem großartigen Ergebnis, wie das Cover zeigt. Wie viele Fotos letztlich bei dem Shooting entstanden sind, weiß ich gar nicht. Es müssen Hunderte gewesen sein. Und trotzdem lief die Favoritenauswahl und die Kür des Coverfotos recht unkompliziert.
Tatsächlich war das alles sehr unkompliziert.
Zeigt das so ein bisschen dein Charakter auch, also dass du gelassen bleibst in Stresssituationen oder neue Dinge auch normal ganz easy auf dich zukommen lassen kannst?
Definitiv. Also ich habe es gar nicht so stressig empfunden, wie es dann tatsächlich am Tag war. Wir haben dann doch wirklich viele Fotos gemacht, aber das Buchprojekt war auf jeden Fall auch ein Projekt, wo ich mein ganzes Wissen aus den letzten Jahren reingeflossen ist und einfach das Wissen, was ich mir auch selber gewünscht hätte, wenn ich mit meinen Finanzen starten würde. Das ist eben gebündelt in dem Buch, dass man das auch wirklich einfach versteht. Und ja, da ist schon wirklich sehr, sehr viel Energie reingeflossen. Und wo ich auch sage, so, wenn ich 18 wäre, dann hätte ich mir gewünscht, dass ich das Wissen einfach an einem Ort habe, dass ich direkt loslegen kann.
Voll, auf jeden Fall. Also mir geht's ganz genauso mit deinem Buch und alle, die da draußen wirklich, ja, sich selber auch mal ernsthaft hinterfragen möchten, wie sie mit Geld umgehen, wie sie über Geld denken. Dafür muss ich nicht viel Geld haben, sondern es reicht wirklich beim Money Mindset, wie Camilla eben schon mal gesagt hat, anzufangen. Oder wenn ihr gerade Eltern werdet, ist auch unbedingt ein Grund, um sich vielleicht nochmal genau mit diesen Fragen zu beschäftigen. Denn was man so weitergibt, auch an Geldwissen, Finanzwissen und Glaubenssätze, hat ja auch viel mit Elternschaft am Ende zu tun, weiß ich von Camilla Sohn. Ihre ganze Geschichte und mehr Tipps gibt es in ihrem Buch, 2025 erschienen im Campus Verlag. Es heißt Dein erstes Mal Finanzen, Geldwissen für Anfänger. Und Carmen Vester, natürlich, den Link packe ich noch in die Shownotes, ne? Camilla, damit alle Leute dich auch finden, die neugierig geworden sind. Und dir sage ich ganz herzlich Dankeschön. Und zum Schluss dieser Podcast-Folge würde ich dich bitten, hol doch mal dein Portemonnaie. Ich möchte mal ganz kurz in dein Portemonnaie gucken. Was da so ist, ist immer so persönlich, oder? So ein Portemonnaie.
Soll ich es holen?
Ja, gerne. Hol es mal bitte.
Okay.
Ah, toll, du hast es geholt. Ich sitze
so
ja hier.
So sieht es aus.
Zeig mal. Ah, okay, es ist so groß wie deine Handfläche, würde ich sagen. So wie so ein Zigarettenetui, eher kleines Format. Und wenn man es aufklappt, ist es wie so, schwupps, ein Fächer, kommen da die ganzen Karten raus. Also ich sehe deine ID, da dein Perso. Führerschein hast du auch, sehe ich. Hast du ein Auto eigentlich?
Ich habe kein Auto. Nee.
Du hast kein Auto.
Nicht mehr. Also ich hatte immer ein Auto, seitdem ich 18 bin.
Mhm.
Aber habe das vor einigen Jahren verkauft, einfach weil man in einer Großstadt, also ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Auto und wenn ich eins brauche, dann leihe ich mir eins, also miet mir eins.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall auch so ein Thema, wo ich dann erkannt habe, da kann ich ganz gut Geld beiseite legen. Ich muss keine Versicherungen zahlen, Reparaturen und ich bin auch einfach nicht drauf angewiesen. Und im Sommer als auch im Winter, die meiste Zeit fahre ich dann einfach mit meinem Rennrad. Da ist man dann eh schneller und muss keinen Parkplatz suchen in Köln.
Also ich wollte gerade sagen, ich hätte eher so ein sportliches Portemonnaie bei dir erwartet. Das ist aber doch eher elegant. Das ist beige, also eine helle Farbe. Also wenn du mein Portemonnaie sehen würdest, das ist so ein abgerissenes. Also ich bin so ein Outdoor-Girl, weißt du? Ich habe das dann auch mit so draußen. Und deins ist noch nicht mal dreckig. Also ich sehe es ja jetzt digital nur, aber es ist sehr ordentliche
Gut
Person,
erhalten.
Bist du. Genau. Ist das ein Chanel-Täschchen oder was ist die Marke?
Ich habe das geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, welche Marke. Also es ist keine Marke.
Also bist du auch nicht so, dass jetzt immer die beste und teuerste Marke da sein muss? Also guckst du auch schon dann auf den Cent?
Die Phase hatte ich während meiner Studentenzeit, dass ich Nebenjobs habe und mein ganzes Geld in Markensachen geflossen ist, bis ich dann erkannt habe, dass es überhaupt nichts bringt, so viel Geld auszugeben. Da sollte man sich dann immer die Frage stellen, für wen macht man das eigentlich und wem will man damit irgendwie zeigen, dass man sich das leisten kann. Und ich bin jetzt kein Freund von Markensachen. Also ich kaufe nachhaltig und gute Qualität muss jetzt nicht von einer bestimmten Marke sein. Dann behalte ich das auch, bis es dann kaputt geht. Also ich bin jetzt niemand, der sich da irgendwie dann der 2, 3 verschiedene Portemonnaies braucht. Das hilft mir da eher auch regelmäßig auszusortieren und mich auf eine Sache zu beschränken und nicht in diesen Überkonsum zu fallen.
Also das Einzige, was Camilla Sohn abgibt, das sind ihre alten Aktien, die sie von ihren Eltern zum 18. geschenkt bekommen hat, weil sie sich Finanzwissen neu aufgebaut hat, ganz eigenständig und das jetzt an euch weitergibt. Danke Camilla, dass du dein Portemonnaie nochmal geholt hast, den Spaß mitgemacht hast. Und ihr da draußen, ich sage euch, bleibt neugierig, schaut mal in euer Portemonnaie, was geht denn da so ab oder fragt mal eure Freunde, wie die aussehen. Ich finde das immer super spannend. Mein Name ist Andrea Peters. Mein Portemonnaie werdet ihr niemals zu sehen bekommen und das ist auch gut so. Camilla, herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüssi, ciao, ciao.
Ciao.
Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.